Ja, guten Morgen auch von meiner Seite nochmal. Mal sehen, was ich noch ergänzen kann zu den guten Dingen, die alle schon gesagt wurden und die wunderbar das Thema heute Morgen umrahmen. Wir haben diese Predigtreihe gewählt auf Grundlage der Jahreslosung 2024. Das können wir mal einblenden, Folie 2. Da heißt es in 1. Korinther 16, 13 und 14, seid wachsam, halt, also eigentlich die Jahreslosung nur der zweite Teil, aber ich fand es wichtig, den ersten dazu zu nehmen. Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark und alles bei euch geschehe in Liebe. Auf Grundlage von dieser Jahreslosung werden wir jetzt eine Predigtreihe haben, wo es darum geht, was wir alles in Liebe tun sollen. Jesus, er lebte mitten unter den Menschen. Er hatte Menschen um sich herum. Er lebte in der Gemeinschaft. Und früher habe ich mir das Zusammenleben von Jesus und den Jüngern eigentlich immer so schön harmonisch und friedlich vorgestellt. Jesus, er lehrt, er erzählt was und die Jünger, sie gucken irgendwie andächtig an ihm hoch, hängen an seinen Lippen und alles ist voller Harmonie. Bestimmt hat es solche Momente ganz bestimmt gegeben, als der Rabbi, der Meister, was erzählt hat und sie haben gebannt zugehört. Aber mit Sicherheit hat es auch Momente gegeben, wo es Konflikte gab, wo es Schwierigkeiten gab. Die Jünger, sie waren sehr unterschiedlich. Sie kamen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, hatten unterschiedliche Berufe, hatten unterschiedliche Charaktere und hatten unterschiedliches Temperament. Ich glaube, da prallten Welten oder knallten Welten aufeinander, so ähnlich wie in der Gemeinde. Wir treffen uns alle, weil wir ein Ziel haben. Wir treffen uns alle, weil wir einen gemeinsamen Herrn haben, Jesus Christus. Aber sonst sind wir ganz unterschiedlich. Oftmals, wenn Leute so fragen, na, gibt es bei euch in der Gemeinde auch Leute, die das und das denken, sage ich, bei uns gibt es alles. Und es ist gut so, weil Gemeinde immer die Gesellschaft abbildet im kleineren Rahmen. Und es ist gut so. Die Jünger waren alle sehr, sehr verschieden. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Serie The Chosen geguckt hat. Wir warten auf die dritte Staffel, dass die in Deutsch übersetzt wird. Auf Englisch ist es ein bisschen mühsam. Und ich mag diese Serie und ich kann die auch empfehlen, dass man sie sich anschaut. Aber ein Punkt an der Serie, besonders bei Staffel 2, ich beschreibe es für die, die es nicht geguckt haben, strengt mich doch zunehmend sehr an. Nämlich, dass die Jünger dort sehr, sehr viel streiten. Und ich habe zu Anna gesagt, boah, ich hoffe, das bleibt nicht so. Ich hoffe, es kommt der Punkt in dieser Serie, wo die Jünger sich zusammenraufen und wo sie richtig gute Freunde werden. Am besten noch so gut dargestellt und inszeniert, dass wir was daraus lernen können. Oder zumindest, dass es uns ermutigt. Die Serie stellt sehr deutlich dar, die Konflikte, die man in anderen Jesus-Verfilmungen vielleicht nicht so gesehen hat. Die Welten, die da aufeinander prallen. Es ist gut, es so abzubilden. Aber ich hoffe, es geht nicht die ganze Zeit so, sondern es ändert sich was. Und das Gute ist, wenn wir in die Bibel schauen, die Bibel verschweigt uns nicht, dass es Konflikte gegeben hat. Besser noch, sie gibt uns sogar konkrete Anweisungen, wie wir uns richtig verhalten sollen. Und ich werde heute Morgen mit einem nicht einfachen Thema einsteigen in diese Predigtreihe, in Liebe ermahnen. Ich hatte vorher schon befürchtet, als es so leer war, dass manche nicht gekommen sind, weil sie das Thema vorher gelesen haben und dachten, das pausiere ich vielleicht. Und ich komme dann wieder lieber zum Thema, wo es dann heißt, in der Liebe bleiben oder in der Liebe leben. Das klingt doch etwas erbaulicher. Wir blenden mal kurz die Folie 4 ein. Da sehen wir die Predigtreihe, was auf euch zukommt. In Liebe ermahnen heute, nächste Woche, Anna, in Liebe einander ertragen. Alles keine leichten Themen, aber sie sollen uns zum Besten dienen. Und wer seine Kinder liebt, der erzieht sie. Und deswegen ist es auch wichtig, über diese Themen auch zu sprechen. Dann werden wir am 28.01. Kleingruppensonntag haben und werden dafür die Predigtreihe nicht pausieren, sondern werden dann drüber sprechen, in Liebe einander dienen. Das passt gut zu einem Kleingruppensonntag. Und dann in der Liebe bleiben und dann zum Abschluss der Predigtreihe einen Lobpreisgottesdienst in Liebe anbeten, damit ihr mal den Überblick habt. Ich möchte in meinem ersten Punkt, also wir zwei große Punkte haben in dieser Predigt, im ersten Punkt möchte ich darüber sprechen, warum sollen wir überhaupt ermahnen und wozu? Und was ist die Motivation dahinter und was ist die richtige Herzenshaltung? Ich glaube, der Punkt ist sehr, sehr wichtig, weil das die Grundlage ist von allem, was danach kommt. Weil alles quasi darunter passieren soll. Und im zweiten Punkt werde ich mit euch konkrete Handlungsanweisungen aus dem Neuen Testament anschauen, wo das beschrieben steht, wie wir denn richtig ermahnen sollen. Wie gesagt, das Thema Ermahnung, das klingt nicht so erbaulich und ermutigend. Die meisten verbinden von uns mit Ermahnung was Negatives. In unserem deutschen Sprachgebrauch ist es so, dass Ermutigung und Ermahnung eigentlich fast das Gegenteil zeigen. Dass sie was ganz Unterschiedliches meinen. Ermutigung ist was, was natürlich positiv besetzt ist. Es wird in Verbindung gebracht mit angenehmen Zusprüchen, mit schönen Worten. Aber Ermahnung hingegen verbinden wir oft mit Härte, mit einer unangenehmen Situation, die wir schon mal hatten, oder mit einem unangenehmen Menschen, mit einem arroganten Menschen, der Besserwisser, der uns immer gesagt hat, was ich nicht darf und was ich nicht soll. Das Interessante hier ist aber, also manche wissen einiges bestimmt schon von dem, was ich sage, und trotzdem ist es gut, gemeinsam darüber zu sprechen und es zu hören und diese Wahrheiten nochmal zu sagen. Im Neuen Testament ist es anders. Da haben wir einen Verb, das heißt Parakaleo. Und Parakaleo, dieses Wort bedeutet sowohl ermahnen als auch ermutigen. Das heißt, in allen Stellen, und es gibt sogar Bibelstellen, das ist ganz interessant, da übersetzt eine Übersetzung ermahnt einander und die andere übersetzt ermutigt einander. Da haben sie sich entschieden. Aber im Original, im Griechischen, da wird hier Parakaleo verwendet für beides. Ermutigen und ermahnen ist dasselbe Wort. Das Wort kann sogar mit trösten übersetzt werden. Also Parakaleo, ihr wisst, es klingt an Parakletos, Heiliger Geist und so weiter und so weiter. Alles steckt da drin. Oder es kann auch übersetzt werden mit einladen. Also auch was Positives, jemand einladen. Da haben wir doch positive Assoziationen. Und das Verb kommt im Neuen Testament mehr als 100 Mal vor. Ich glaube 106 Mal. Und allein dieser Fakt finde ich schon sehr ermutigend. Wenn wir also jemand ermahnen, dann soll das für den anderen stets ermutigend sein. Es soll nicht so sein, dass der andere sich fühlt wie ein begossener Pudel oder wie der größte Depp der Welt. Nachdem wir ihm mal ehrlicherweise aufgezeigt haben, was da alles falsch läuft. Sondern Ermahnung soll den anderen ermutigen und anspornen. Im Schwäbischen im Schwäbischen sagen wir ganz oft, sag ja nichts. Oder krasser formuliert, halt bloß dein Gosch. Ja? Also wenn ein anderer irgendwas falsch macht, wir sprechen mit allen möglichen Leuten drüber, aber nicht mit der Person. Oh, der andere, du, der hat mich so verletzt, es hat mir so weh, du, aber sag ja nichts. So, das klingt immer noch in meinem Ohr, so von, ich sage denen da jetzt keine Namen, aber von ein paar Schwaben aus meiner Vergangenheit. Also da können wir uns ja schon fragen, durch diese Mentalität, warum lassen wir denn nicht einfach jeden sein Leben leben? Warum uns einmischen? Das geht uns doch gar nichts an. Und heutzutage ist es ja so, dass fast niemand das mehr möchte, dass andere Menschen einem ins Leben reinreden. Also Lehrer, Leiterfiguren waren früher Respektspersonen. Da hat man zugehört. Heute, wenn es zum Lehrergespräch geht in die Schule, da muss die Lehrerin mehr Angst haben vor den Eltern. Also das hat sich verändert, dass man Leiter ins Leben hineinsprechen lässt. Und bei dem Thema geht es gar nicht nur darum, wie soll ich sagen, von der Leiterschaft in die Gemeinde, sondern es geht natürlich auch den anderen Weg. Alles, was ich jetzt sage, betrifft jede Ebene. Ob das ist von Leiterschaft zur Gemeinde oder von der Gemeinde zur Leiterschaft, Leiterschaft untereinander, Gemeinde untereinander, völlig egal. Das gilt für alle, was ich heute ansprechen werde. Denn wir merken selber, diese Sag-Ja-Nix-Haltung, das kann nicht eine gesunde Haltung sein, das merken wir selber. Die Bibel lehrt uns einen anderen Weg. Sie zeigt uns auf, wie wir miteinander umgehen sollen und sie fordert uns ausdrücklich dazu auf, einander zu ermahnen. Es gibt viele, viele Bibelstellen, die hier anzuführen werden. Ich werde auch einige heute lesen, aber trotzdem hätten wir da viel, viel mehr noch sagen können und ich muss mich da ein bisschen eingrenzen. Eine Bibelstelle, mit der ich starten möchte, Folie 5, 1. Thessaloniker 5, 9 bis 11. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb aber ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Also hier ist ermahnen und erbauen in einem Satz genannt. Ihr seht, das gehört zusammen. Und es steht hier, wie ihr es auch tut. Also das bedeutet, es war völlig selbstverständlich. Völlig selbstverständlich, dass Ermahnung gelebt wird im Neuen Testament, dass es umgesetzt wird, dass es ausgeführt wird, wie ihr es hier auch tut. Selbstverständlich, das macht ihr. So, es wird vorausgesetzt. Und das Schöne ist hier, es wird hier so schön beschrieben in dieser Stelle, was war das Ziel? Das Ziel war das Erlangen des Heils. Leben mit Jesus, zusammen mit Jesus leben, das ist das, was das Ziel ist. Das ist das, was wir wollen. Und dann steht hier, deshalb ermahnt einander. Und lasst mich diese Tatsache nochmal mit Lukas 3, Vers 18 untermauern, nochmal zum Ausdruck bringen. In Lukas 3, Vers 18, Folie Nummer 6, da steht, indem er, Johannes der Täufer ist hier gemeint, indem er es nun auch mit vielem anderen ermahnte, das Volk, also ja, steht ja hier, indem er es nun auch mit vielem anderen ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. Also das finde ich auch so bezeichnend. Ermahnung wird hier als gute Botschaft bezeichnet. Johannes der Täufer, ja, eine Stimme ruft aus der Wüste. Was? Bereitet dem Herrn einen Weg. Macht den Weg bereit für den Herrn. Und wie? Indem ihr umkehrt. Eine Stimme, die in der Wüste gerufen hat, kehret um. Kehret um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Das war sein Herzensanliegen. Und wenn wir das mal lesen, wie das Johannes so tut, hey, der ist nicht zimperlich umgegangen mit den Leuten, der hat sie Schlangenbrut genannt und ihr Scheinheiligen und so, da sind die Fetzen geflogen. Aber ich bin überzeugt davon, dass er ein gutes Herz und eine gute Motivation hatte. Ganz oft in der Bibel gibt es mehrere Stellen, wo Johannes als Vorbild aufgeführt wird und so weiter und so weiter. Also das war nach dem Herzen Gottes, was er getan hat, was er gelebt hat. Und ich bin überzeugt davon, er hat das getan aus dem guten Herzen heraus, weil er von Herzen wollte, dass Menschen, die auf dem falschen Weg sind, dass sie umkehren, dass sie das Ziel erreichen. Seine Herzenshaltung war, dass Menschen nicht verloren gehen. Und wir alle sind gemeinsam unterwegs und wir wollen, dass niemand verloren geht, sondern dass jeder, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen. Und deshalb braucht es Ermahnung, dass wenn wir sehen, wo Menschen auf dem falschen Weg sind, wo wir Sorge haben, dass jemand das Ziel nicht erreichen könnte auf Grundlage seines Lebenswandels, dass wir dort eingreifen. Dass die Person das Ziel erreicht. Das muss die Herzenshaltung sein von Ermahnung. Da steckt ganz viel Liebe drin. Ich habe das vorher mit Erziehung auch verglichen. Das macht manchmal gar keinen Spaß. Mit den Kindern zu lachen und zu spielen macht mehr Spaß als zu erziehen. Aber wenn wir wollen, dass sie sich gut entwickeln, wenn wir das gute Ziel vor Augen haben, dann gehört es dazu. Und aus dieser Motivation und Herzenshaltung soll Ermahnung geschehen, nicht um unserem Ärger und unserem Frust Luft zu machen, um unseren Frust abzuladen. Noch zwei Bibelstellen als Beispiel dazu, wo das nochmal deutlich rauskommt, was ich gerade gesagt habe. Erstmal Folie 7, da haben wir Apostelgeschichte 2, Vers 40. Genau, da heißt es, mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich aber ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Wendet euch von ihrer Verdorbenheit ab und lasst euch retten. Eine Luther-Übersetzung sagt hier einfach, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Also ihr seht, da steckt genau das drin, die Herzenshaltung. Leute, ihr lauft ins Verderben. Lasst euch retten. Das ist die Haltung, diese Haltung voller Liebe zu sagen, es, wenn du mir egal wärst, wirst du mir egal, wie du dein Leben lebst. Dann mach, dann lauf ins Verderben, geht mich doch nichts an. Das ist nicht Liebe, das ist Ignoranz, das ist Gleichgültigkeit, das ist vielleicht ein verhärtetes Herz. Aber Liebe heißt, mir ist nicht egal, ob dein Leben gelingt oder nicht. Mir ist es nicht egal, ob du ankommst oder nicht. Ich will, dass du dein Ziel erreichst. Folie 8, 1. Petrus 3, Vers 8. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Also alles, was wir miteinander besprechen, muss genau in diesem Sinne gesprochen und natürlich gelebt werden. Auch wenn wir nachher über die Handlungsanweisung gleich sprechen werden, also kommen wir jetzt gleich dazu, genau. Aber alles geht genau darum. Wir werden jetzt über dieses Wie sprechen und ganz viel Wie haben wir ja gehört. Wie, aus welcher Haltung heraus? Stets mit Ermutigung, aus Liebe, aus Barmherzigkeit. Und jetzt schauen wir uns die konkrete Handlungsanweisung aus dem Neuen Testament an. Matthäus 18, Vers 15 bis 20. Folie 9 ist es. Genau, erstmal Vers 15. Also ich denke mal, dass den meisten von euch diese Handlungsanweisung aus Matthäus 18 bekannt ist. Und doch, laut meiner Erfahrung, also nicht jetzt aus unserer Gemeinde nur, sondern wenn man sich auch mit Kollegen und so weiter unterhält, ist es so, dass obwohl es vielen bekannt ist, dass es eigentlich so nicht mehr gelebt wird. Heutzutage. Und deswegen ist es gut, es nochmal ins Gedächtnis zu rufen und auch darüber zu sprechen. Zu sagen, Leute, es gibt doch da im Neuen Testament eine Handlungsanweisung. Lasst uns das betrachten, lasst uns darüber sprechen und dann lasst es uns möglichst so leben. Soweit es in meiner und in eurer Macht steht. So, da heißt es hier, sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und zwischen ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also hier heißt es, also zum einen ist es so, zwischen dir und ihm allein. Das ist die Art und Weise, wie Gott auch mit uns umgeht. Ihr wisst, damals habe ich über Josef gepredigt in der Adventszeit, er hat es nicht öffentlich gemacht, sondern er hat es im Stillen geklärt. Das ist auch ein Charakterzug. Wenn Gott was mit uns klärt, tut er das auch immer erst im Verborgenen. Viele Leute haben Angst, wenn ein großer, berühmter Prophet in die Gemeinde kommt, weil sie Angst haben, was der jetzt vielleicht alles offenbart, offenbaren könnte über das, was man in seinem Leben gerade so hat. Und sie gehen immer gestärkt aus diesem Gottesdienst raus und sind erbaut und also verblüfft, was da Gott Starkes den Menschen zugesprochen hat, durch den Propheten und ausgesprochen hat. Ne? Gott klärt es mit uns auch persönlich bevor, also und hängt es nicht gleich irgendwie an die Gemeindetür oder so. Das ist diese Art und Weise. Und dann heißt es hier, sündigt aber dein Bruder. Also nur kurz als kleiner Exkurs, bei Sünde geht es ja nicht darum, wie schlecht ich bin und dass Gott da seinen moralischen Zeigefinger drauf legt. Auch hier sind wir genau in der gleichen Thematik unterwegs. Griechisch heißt Sünde hamartia und bedeutet direkt übersetzt einfach Zielverfehlung. Also Sünde meint genau das, all diese Dinge, die ich tue, die nicht dazu beitragen, dieses gute Ziel zu erreichen. Ganz klar. Und wir meiden sollen die Sünde nicht deswegen meiden, weil wir einen strengen Gott irgendwie befrieden wollen, sondern wir sollen die Sünde meiden für uns, damit unser Leben gelingt. Also auch wenn Gott sagt, sündige nicht, geht es nicht erst darum, dass wir ihn irgendwie kränken könnten. Das spielt natürlich auch mit rein, weil er ein heiliger Gott ist. Aber in erster Linie geht es doch darum, dass er will, dass unser Leben funktioniert und dass wir ans Ziel kommen. Wenn wir jetzt hier diese Stelle mal in der Neues Leben Übersetzung lesen, dann heißt es hier, wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Also egal, es gibt diese beiden Fälle, wenn wir einen falschen Lebenswandel, Sünde in dem Leben von einer Person bemerken oder auch, wenn ein anderer unserer Meinung uns Unrecht getan hat, wenn ein anderer uns verletzt hat. Also beides, die Handlungsweise gilt für beide Fälle. Das sind nochmal ein bisschen andere Fälle. Aber es gilt für beides. Und das Ziel kommt hier ganz klar raus. Es geht darum, in diesem Gespräch den Bruder zu gewinnen, ihn zurückzugewinnen. Darum geht es. Und das müssen wir uns immer im Kopf behalten, wenn wir jetzt auch weitergehen. So, Folie 10. Also, genau. Es gibt verschiedene falsche Handlungsweisen. Einmal noch mal weiterklicken. So, die Anna hat hier mal wieder gemalt. Das ist, wenn man was gut kann, dann muss man es immer tun, das ist klar. Und es ist gut, das muss ich immer, dass ich immer auf sie zurückgreifen kann. Also, den ersten Fehler, den wir hier machen können, ist zu warten, zu schmollen, ja, bis der andere kommt. Und es ist aber typisch für uns Menschen, dass wenn uns jemand anderes verletzt hat, dass wir natürlich uns zurückziehen, dass wir der anderen Person aus dem Weg gehen und dass wir warten, dass der andere kommt. Aus diesem Grund sprechen Menschen jahrzehntelang nicht mehr miteinander. Eltern mit ihren Kindern und so weiter, weil jeder der Meinung ist, der andere müsste kommen, der andere müsste den ersten Schritt machen. Und das denkt man dann Jahre, Jahrzehnte. Da steckt dieses wirklich was Teuflisches drin und eine ungute Frucht. Und deswegen sagt uns die Bibel hier einen anderen Weg. Die Bibel lehrt uns, dass die Verantwortung immer bei uns liegt. Die Verantwortung, dass deine Beziehungen und dass deine Kontakte in Ordnung sind, die liegt bei dir. Die liegt bei dir. Und zwar unabhängig davon, ob du deiner Meinung nach derjenige bist, der Täter oder Opfer. Ob du dich für den Täter oder wahrscheinlich halten wir uns meistens fürs Opfer, oder? Auch dann. Sagt uns die Bibel, geh du hin. Aber der andere müsst doch, geh du hin, sagt die Bibel. Okay? Ganz, ganz klar. Und wir sollten gehen, wir sollten den ersten Schritt gehen. Vor allem dann, wenn wir die Person sind, die mit Jesus lebt und die andere Person lebt nicht mit Jesus, vor allem dann sollten wir die Person sein, die der erste Schritt tut. Und da was in einer guten Art und Weise vorleben. Warum? Weil uns Jesus zuerst geliebt hat. Weil er uns auch so behandelt hat, weil er uns vergeben hat und so weiter. Das hängt alles damit zusammen. Und wenn beide Parteien mit Jesus leben, dann ist das sowieso klar. Dann sollten wir es eigentlich, es gibt so ein Buch von, fällt mir gerade so ein, was ein Kinderbuch, was Liara hat, von der Gans und von der Ziege. Und es ist ganz cool aufgebaut, weil das Buch, also das kannst du von beiden Seiten anfangen zu lesen und die eine Seite fängt an aus der Perspektive von der Gans und du kannst das Buch aber auch umdrehen und dann sind die Seiten also andersrum und dann die Perspektive der Ziege. Und du siehst beide Perspektiven und aus jeder Perspektive ist es so, die Gans fühlt sich ungerecht behandelt, weil die Ziege hat Streit angefangen. Und das tut sich dann hochsteigern und dann drehst du das Buch um und da ist es andersrum, da geht es von der Gans los und so weiter. Aber was ich so toll an diesem Buch finde, ist, Die beiden kommen, alle beide kommen immer an den Punkt, dass sie merken, oh, das war irgendwie falsch und ich möchte Versöhnung. Und dann laufen, und dann die wohnen halt beide in einem Haus und zwischen dem Haus ist eine große Wiese und meistens treffen sie sich in der Mitte dieser Wiese. Das ist so schön dargestellt. So. Also jeder hat sich auf den Weg gemacht der Versöhnung und sie treffen sich in der Mitte der Wiese und dann gibt es Versöhnung. Das ist so schön, das ist so schön dargestellt. Und wenn wir beide mit Jesus leben, dann soll das im Idealfall so sein, dass wir uns in der Mitte der Wiese treffen und beide schon unterwegs waren. Ja, unterwegs waren in Richtung Versöhnung. Es gibt noch ein zweites Bild, auch falsch, den Ärger an die große Glocke hängen, anzufangen mit anderen Personen gleich schon mal über die Person zu sprechen und zu sagen, was die Person alles falsch gemacht hat. Weil wenn wir das tun, dann werden wir sprichwörtlich Öl ins Feuer gießen und der Graben zwischen uns und der Person wird natürlich größer. Umso mehr du das mit anderen vorher zerredet hast, es wird schwieriger, es wird komplizierter und der Graben wird größer. Da ist gemeint, mit anderen über diese Person sprechen. Ohne, dass die Person dabei ist. Wir sehen ja nachher dann, wie es weitergeht. So, stattdessen sollten wir Folgendes tun. Stattdessen sollten wir zunächst mit Gott reden. Wir sollten mit Gott über die Person sprechen, bevor wir das Gespräch suchen. Sprichwörtlich gesagt, wenn wir ins Gebet gehen, dann geht es darum, erst mal tief Luft zu holen, als gleich Luft abzulassen. Okay? Erstmal Luft zu holen, ins Gebet zu gehen und dann mit Gott über die Person zu sprechen. Für diese Person beten, diese Person segnen. Weil wenn wir im Gebet, wenn wir für eine Person beten, wenn wir eine Person segnen, dann wird das unser Herz weich machen. Das wird unser Herz verändern und es wird unsere Perspektive verändern. Und es wird auch das Gespräch, was wir dann führen, verändern, weil es eine andere Ausgangsposition ist, eine andere Ausgangslage ist. Wir müssen so ein Gespräch, was dann kommt gleich, wir müssen es im Gebet vorbereitet haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Als ich ein Teenager war, da hatte ich einen Chef gehabt, der sehr schwierig war. Also jetzt nicht unbedingt mit mir so arg, aber es gab halt Kollegen von mir, die gesagt haben, unser Chef, der trägt ein Schild an der Stirn, wo drauf steht, ich bin Christ, aber so wie der uns behandelt, also ich bin kein Christ, aber ich lebe das Leben, also da bin ich ein besserer Christ, wie ich lebe als der. Also da waren schwierige Aussagen da. Und ich habe dann in der Zeit, wenn ich morgens im Bus gefahren bin zur Arbeit, habe ich die Zeit genutzt, um Bibel zu lesen und für meinen Chef zu beten. Und ich habe gemerkt, dass das mein Herz verändert hat. Jeden Tag habe ich das dann gemacht, immer wenn ich ins Geschäft gefahren bin. Und es hat dann gedauert, ein paar Tage und Wochen, aber es hat sich was verändert. Und egal, wie er gelebt hat und was er gemacht hat, ich konnte ihm anders begegnen. Unser Herz verändert sich, wenn wir für jemanden. Du kannst nicht immer jemanden segnen im Gebet, ohne dass sich was verändert im Herz. Das geht nicht. Und wenn wir das getan haben, dann sollten wir schließlich aktiv auf die Person zugehen und mit ihr das Gespräch suchen. Jetzt klicken wir mal noch einmal weiter. Genau, also ihr seht es hier. Erster Schritt, das direkte Gespräch mit der Person suchen. Plus heißt immer mit dem Ziel, die Person zu gewinnen. Es geht immer darum. Da zunächst vielleicht ein paar Tipps dazu. Also ich bin da jetzt auch nicht der Experte. Wahrscheinlich hätte Anne Rose besser drüber predigen können. Sie das dann vielleicht noch ergänzen oder nochmal hinterher korrigieren oder so. Aber das sind eben meine Gedanken dazu. Dabei ist es zunächst wichtig, den richtigen Rahmen für das Gespräch zu suchen. Nicht zwischen Tür und Angel sich noch schnell diese Person zu krallen, weil man ja eh beide vielleicht sonntags da ist, sondern es macht mehr Sinn, einen Termin zu verabreden und sich dann in Ruhe an den Tisch zu setzen. Vielleicht mit einem Tee und einem Gebäckstück, vielleicht auch nicht, aber vielleicht sogar auch mit Abendmahl auf dem Tisch. Also auch der Rahmen für dieses Gespräch ist wichtig. Und dann sollte man versuchen, möglichst ohne Vorwürfe und ohne heftige Emotionen der Person sachlich darzulegen, wo sie einen verletzt hat. Wie geht es? Ja, wenn du zuerst zu Gott gegangen bist und wenn es noch nicht geht, dann geh vielleicht nochmal zu Gott, bevor das geht. Und sag Gott, hilf mir. Und dann zu versuchen, sachlich darzulegen, wo die andere Person, ich bin verletzt aus dem und dem Grund. Aber immer mit dem Ziel, die Person zu gewinnen, mit dem Ziel der Versöhnung. Wenn es jetzt nicht darum geht, dass die andere Person einen verletzt hat, sondern es geht darum, dass wir Sünde oder einen falschen Lebenswandel bei einer Person sehen, dann geht es auch darum, eben den richtigen Rahmen zu wählen, das anzusprechen. Dann geht es darum, sachlich anhand der Bibel aufzeigen zu können, warum wir der Meinung sind, dass da eine falsche Lebensweise vorliegt. Anhand der Bibel zeigen, das Wort sagt so und so und so. Und wir sehen in deinem Leben das und das. Und da ist aber auch wichtig, wie der Ton macht die Musik, wie wir das ansprechen. Und das kann nicht aus Eitelkeiten, aus Überheblichkeit heraus geschehen. So nach dem Motto, du bist weniger heilig als ich und das zeige ich dir jetzt anhand der Schrift. Was war das Problem? Warum ist Jesus mit den Pharisäern und den Sadduzäern so scharf umgesprungen? Genau deshalb, weil sie harte Herzen hatten. Also von der Sache her hatten die Pharisäer und die Sadduzäer ganz, ganz oft recht. Vom Gesetz, von der Schrift. Aber Jesus hat sie immer als Negativbeispiel genommen, weil wir an ihnen sehen können, wie man eben ermahnt ohne Liebe. Sie haben es uns vorgelebt, wie Ermahnung ohne Liebe geht. Wir sollen das anders machen und anders tun. Und nicht als Pharisäer oder Sadduzäer hier auftreten. Seinen Bruder gewinnen, das ist sprichwörtlich, heißt, ihm den Arm um die Schulter zu legen und mit ihm tröstend vor Gott zu kommen, vor das Kreuz zu kommen und dass gemeinsam vor dem Kreuz Versöhnung stattfindet. Wir sollen mit dem Lachenden lachen und mit dem Weinenden weinen. Und ihm sagen, hey, wo war der Punkt in deinem Leben, dass du das Ziel aus den Augen verloren hast? Und wir wollen, dass du das Ziel wieder im Auge hast und dass du den richtigen Weg gehst. Aus der Liebeshaltung heraus, dass die Person richtig läuft, den Weg, das Ziel erreicht. Und wenn ich das heute alles so sage, heißt es nicht, dass ich das in allen Bereichen meines Lebens schon richtig umsetze und ich euch das jetzt mal sage, wie das geht. Sondern es bin ja nicht ich, der euch heute ermahnt, sondern es ist die Schrift, die Bibel, die uns das allen sagt. Und da bin ich mit eingeschlossen. Ich sehe da auch die Punkte, wo ich Baustellen habe und wo da noch Potenzial nach oben da ist. Also das dürft ihr mir glauben. Jetzt gehen wir mal weiter zum zweiten Schritt. Einmal klicken, genau. Vers 16, genau. Wenn es dir nicht gelingt, nimm ein oder zwei andere und geh noch einmal gemeinsam zu ihm, sodass alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Also nimm ein bis zwei Personen dazu, heißt es hier. So, und da geht es jetzt nicht darum, Leute zu finden, die deiner eigenen Meinung noch mehr Rückhalt geben. Und ich würde nicht empfehlen, hier den besten Freund oder die beste Freundin zu nehmen, und dann, weil dann die Gefahr da ist, dass man dann eben eine Front bildet gegen die andere Person. Klar, wenn du das Empfinden hast, niemand versteht mich und mein bester Freund oder meine beste Freundin versteht mich und die kann diplomatisch gut das übersetzen, dann darfst du das natürlich machen. Aber ansonsten ist es meistens nicht ein guter Weg, weil, wie gesagt, es dann zu einer Frontenbildung kommt. Stattdessen empfehle ich hier, wende dich an den Hirten, der dir am nächsten steht, habe ich hier geschrieben. Wende dich an den Hirten, der dir am nächsten steht. Zum Beispiel dein Kleingruppenleiter. Also, nehmen wir mal an, du bist in einer Kleingruppe. Vielleicht ist ja die Person, mit der du den Konflikt hast, auch in deiner Kleingruppe. Könnte ja sein. Hypothetisch. Dann liegt es nahe, dass du den Kleingruppenleiter ansprichst und dass der Kleingruppenleiter dann mit dir das Gespräch sucht. Weil der Kleingruppenleiter natürlich seine ganze Gruppe im Blick hat und natürlich dann auch eine neutrale Position einnehmen kann, um zu vermitteln. Der Kleingruppenleiter ist dann der, der dann mit beiden sprechen kann. So, hier steht 2 oder 3, vielleicht seid ihr in unterschiedlichen Kleingruppen, dann nimmt man vielleicht beide Kleingruppenleiter dazu. Und dann geht man so gemeinsam in das Gespräch. Natürlich kannst du dich hier auch an jemand aus der Leiterschaft wenden, an einen Diakon, an einen Ältesten, an einen Pastor oder einfach auch an jemand, von dem du weißt, dass er ausgebildet ist oder begabt ist, solche Gespräche zu führen. Auch das ist natürlich eine gute Idee. Und auch hier gehört auch Demut dazu, anzuerkennen, dass Leiterschaft von Gott eingesetzt ist. Dass Gott sich da was dabei gedacht hat, wen er als Leiter einsetzt. Das heißt nicht, dass wir unfehlbar sind und alles richtig machen, wie gesagt. Aber einfach auch zu wissen, Gott hat Leiterschaft eingesetzt. Und deswegen ist es auch gut, mit denen darüber zu sprechen, weil die Weisheit haben sollten, das richtig zu führen. So. Und wenn es jetzt aber der Kleingruppenleiter ist oder der Älteste oder der Pastor, mit dem du den Konflikt hast, was dann? Dann geh zu einem anderen Leiter. Und wenn du mit der ganzen Leiterschaft Schwierigkeiten hast, dann sage ich nachher vielleicht noch ein Beispiel, okay? Also, aber nur, dass man das jetzt nicht ausklammert. So, die Aufgabe der dritten oder der vierten Person ist natürlich Vermittlung, Deeskalation. Helfen, die richtigen Dinge aufzuzeigen, mit dem Ziel, dass Erkenntnis geschieht und dass man den anderen besser versteht. Dass mir Dinge aufgezeigt werden, dass ich sage, Mensch, stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Okay, ich merke, ich habe dich da echt verletzt. Mit dem Ziel, dass daraus Versöhnung resultiert. Und da ist natürlich schön, dass wir auch Geistesgaben haben. Das ist das, wo wir so viel drüber gesprochen haben, dass wir ein Wort der Weisheit haben als vermittelnde Person, ein Wort der Erkenntnis, dass wir ins Gebet gehen können, Jesus einladen können in dieses Gespräch hinein und dann vom Geist erkennen, wo sind die Punkte, wo sind die Knoten und wo können wir diese Knoten lösen. Und wenn Versöhnung nicht möglich ist, dann sollten wir es halten nach Römer 12, Vers 18, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Dass wir von uns aus sagen können, ich habe meinen Teil getan, ich habe Vergebung angeboten, ich habe Entschuldigung gesagt und jetzt liegt es an der anderen Person, dass sie, ich stehe in der Mitte der Wiese, dass auch die andere Person das annimmt und entgegenkommt. So, und dann noch Schritt 3. Genau, ich bin zeitlich ein bisschen drüber, aber wir kriegen es, glaube ich, noch hin. Da heißt es, wenn auch er auch dann nicht zuhören will, trage den Fall deiner Gemeinde vor. Das sehen wir hier. So, und da möchte ich ein paar Gedanken dazu sagen. Es geht hier nicht darum, dass wir die Person vor der ganzen Gemeinde bloßstellen, dass wir sie an der Pranger stellen und sagen, seht mal hier, der und die, und da will ich Folgendes mal sagen. Sondern es geht hierum um Transparenz und Klarheit der Gemeinde gegenüber. Ich habe euch mal das Beispiel erzählt von der Bibelschule. Wenn da sich zwei befreundet haben, in eine Beziehung gegangen ist, hat man das vor der gesammelten Mannschaft gesagt und wenn man sich getrennt hat auch. Damit es kein Gerede gibt, damit Transparenz und Klarheit da ist. Die Person bloßzustellen vor der gesamten Gemeinde würde absolut das Ziel verfehlen, den Bruder zu gewinnen. Und es hätte nichts mit der Herzenshaltung zu tun, die wir jetzt bis hierher aufgezeigt haben. Aber eine gute Regelung ist folgende. Dinge, die unöffentlich passieren, die sollten auch möglichst unöffentlich geklärt werden. Und es nicht an die besagte große Glocke hängen. Das würde ja eine Gemeinde völlig überfordern, wenn sie da alles und jeden Konflikt irgendwie mitbekommt. Das geht nicht darum, was zu verheimlichen, sondern es geht auch um einen Schutzrahmen und dass Gemeinde da nicht zu sehr belastet wird. Aber Dinge, die öffentlich passiert sind oder Dinge, die, also wo zum Gottesdienst was öffentlich passiert ist, das muss auch öffentlich korrigiert werden. Oder Dinge, die mittlerweile, die im Verborgenen passiert sind und mittlerweile so viel Öffentlichkeitscharakter gewonnen haben, dass eigentlich die ganze Gemeinde schon drüber spricht. Also da sollte man dann auch öffentlich drauf eingehen. Im Alten Testament hat es sogenannte Richter gegeben. Und Richter wurden eingesetzt als Streitschlichter. Das ist was, was die wollten damals. Also zum Beispiel, das Volk Israel hat ja gesagt, wir wollen auch einen König. Das zum Beispiel. Sie haben gesagt, wir wollen Richter. Und es war immer dort, wo ein Konflikt im persönlichen oder im kleinen Rahmen nicht geklärt werden konnte, da gab es dann die Richter. Und den Richtern hat man den Fall vorgetragen und die sollten dann weise vor Gott diesen Fall klären. Das hat da stattgefunden. Also das klingt hier mit an. Und wenn jetzt hier steht, trage den Fall deiner Gemeinde vor. Dann, ich könnte mir vorstellen, dass es im Neuen Testament folgendermaßen ausgesehen hat, nämlich, dass es tatsächlich vor der ganzen Gemeinde dann gesagt wurde, der Fall, aber die Gemeindeleitung war dabei und die Gemeindeleitung hat dann, ähnlich wie die Richter, hat dann die Gemeindeleitung versucht, diesen Fall zu klären und die Gemeinde, sie war dabei. Ich halte hier folgende Herangehensweise für sinnvoll. Wenn es im zweiten Schritt nicht geklärt werden konnte, dann würde ich empfehlen, im dritten Schritt den Fall vor die Gemeindeleitung zu tragen. Nicht ohne im Beisein der gesamten Gemeinde. Zum einen, um so einen geschützten Rahmen zu haben und zum anderen, um jetzt die Gemeinde nicht zu sehr zu belasten und die Gemeinde nicht zu sehr zu überfordern. Dass man dann im nächsten Schritt den Fall mit der Gemeindeleitung bespricht. Und wenn es dadurch nicht gelöst werden kann, dann gibt es als letzte Instanz immer noch die gesamte Gemeinde. Da wäre ein guter Rahmen zum Beispiel eine Gemeindeversammlung. Aber keinesfalls der Sonntagmorgensgottesdienst. Da bin ich mir auch sicher, dass die das damals auch nicht sonntagmorgens oder wann auch immer sie ihren Gottesdienst hatten, gemacht haben. Dafür hatten die mit Sicherheit auch extra Treffen. Das empfehle ich hier. So, jetzt noch letzter Punkt. Ich komme bald zum Schluss. Jetzt geht es hier weiter. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Das ist schwierig zu greifen für uns. Die Neues Leben-Übersetzung sagt hier, wenn die Gemeinde dir recht gibt, aber der andere auch dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandle ihn wie einen, der Gott nicht kennt. In diesem Vers geht es als allerletzte Konsequenz darum, eine Person aus der Gemeinde auszuschließen. Da können wir auch 1. Korinther Vers 5, das ganze Kapitel 1. Korinther 5 vergleichen, da ist die Rede vom Sauerteig. Dass ein Stückchen Sauerteig den ganzen Teig versäuert und dass Gemeinde davor geschützt werden muss. Und dieser letzte Schritt geschieht erst dann, wenn die Gemeinde zu dem Schluss gekommen ist, dass die andere Person unbelehrbar ist, keinerlei Einsicht hat und sich der gesamten Gemeinde oder zumindest der gesamten Gemeindeleitung nicht unterordnet. Also als Beispiel, das wäre so, wenn jemand in Sportverein geht und sagt, ich will hier Sport machen, aber die ganzen Regeln, die es hier gibt, sind mir alle völlig egal. Auf diese Regeln gehe ich nicht ein und meinen Mitgliedsbeitrag zahle ich auch nicht. So, oder was gibt es da für verschiedene Dinge? Das würde nicht funktionieren. Okay, das würde in keinem Verein funktionieren. So zu leben. Und in der Gemeinde funktioniert das auch nicht. Und das Ziel hierbei ist aber auch das, dass Gottes Erziehungsmaßnahmen außerhalb des Schutzraumes der Gemeinde greifen können. Und dadurch die Person außerhalb der Gemeinde hoffentlich zu der Erkenntnis kommt und zur Einsicht kommt, dass was falsch gelaufen ist, mit dem Ziel, dass die Person verändert wird im Herz und dass sie den Weg in die Gemeinde zurückfindet. Ein letzter Punkt dazu noch. Wie sollen wir den Menschen behandeln, die Gott nicht kennen? Wir sollen Salz und Licht sein für sie. Wir sollen sie freundlich behandeln, mit Liebe, gewinnend. Wir sollen Menschen, die Gott nicht kennen, sollen wir Jesus so vorleben, dass sie das so attraktiv finden, dass sie sich dafür entscheiden, auch mit diesem Jesus leben zu wollen. Und Menschen, die ausgeschlossen sind, sollten wir auch Jesus so vorleben, damit sie wieder mit diesem Jesus, wieder mit Jesus leben wollen. So,
Vers 11, Folie 11 heißt es, wahrlich, nächster Vers, wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Zu diesem Vers gibt es massig theologische Meinungen und Diskussionen, und dieses Fass werde ich heute nicht mehr aufmachen. Aber ich glaube schon, dass Gemeinde Autorität hat, von Gott Autorität bekommen hat und Verantwortung bekommen hat, Dinge zu entscheiden, die Auswirkungen haben, die über die Gemeinde hinausgehen. Die Auswirkungen haben sogar bis zum Himmel, bis in die Ewigkeit hinein. Das glaube ich schon. Also, dass Gemeinde Autorität bekommen hat. Bernhard Röckle war vor kurzem hier und war danach bei uns noch Mittagessen. Und es ist ja so, wenn man jetzt wirklich einen Konflikt hat, wo man merkt, die ganze Gemeinde, man das Gefühl hat, die ganze Gemeindeleitung versteht einen nicht und ist gegen einen, dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, sich an den Vorstand zu wenden und dort mit Leuten zu sprechen. Und interessant fand ich hier Folgendes. Er hat mir erzählt am Mittagessen, dass es bei ihm doch jetzt, wo er noch zweiter Vorsitzender ist, ein bisschen weniger, aber früher recht häufig vorkam, dass Menschen bei ihm angerufen haben und dass sie ihm gesagt haben, sie haben mit dem und dem Pastor oder mit dem und den Ältesten Schwierigkeiten. Und dann hat er wie so einen Flowchart, wie so einen Ablauf. Und dann sagt er immer, okay, dann hast du schon selber mit dem Pastor gesprochen? Nein, habe ich nicht. Und dann sagt er, okay, wäre es dann für dich okay, wenn wir gemeinsam zusammen das Gespräch mit dem Pastor suchen? Und wenn dann die Person sagt, nein, auf keinen Fall, dann fragt er die dritte Frage und sagt, okay, ist es dann okay, wenn ich alleine mit dem Pastor spreche und aber sage, du hast bei mir angerufen und dann das zur Sprache bringe, was du mir gesagt hast. Und wenn die Person dann sagt, nein, bitte bloß nicht, dann sagt er, dann kann ich nichts für dich tun. Dann kann ich nichts für dich tun. Weil das ist ja, das nennt man Verleumdung. Also wir müssen immer dialogbereit sein, was jemand anderes vorzuwerfen, aber dann nicht das Gespräch zu suchen und nicht dialogbereit zu sein, das ist nicht richtig und das fließt in eine falsche Richtung. Ich schließe jetzt, das haben wir am Anfang ja schon so schön gehört, auch von Markus, und damit schließe ich dann gleich mit dem letzten Vers hier, Vers 19, heißt es, wahrlich, ich sage euch auch. Also, wir sollten dialogbereit bleiben und es ist unbedingt wichtig, dass wir uns darum bemühen. Und warum? Das sehen wir hier in Vers 19. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist eine wunderbare Verheißung. Da, wo Streit ist und Unvergebenheit und Menschen nicht versöhnt miteinander leben, bin ich überzeugt davon, da zieht sich der Heilige Geist zurück. Konflikte und Verletzungen sind völlig normal und gibt es überall da, wo es Menschen gibt. Aber die Frage ist, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und wenn wir Versöhnung suchen und darum bemüht sind, die Einheit zu halten, die Einheit als Gemeinde zu leben, dann wird sich der Heilige Geist bei uns wohlfühlen. Und Jesus, er verspricht hier, er will mitten unter uns sein. Und das, liebe Gemeinde, das ist das, was wir doch alle wollen. Dass Jesus mitten unter uns ist, das ist das, was wir wollen. Als Ermutigung, die allerletzte Bibelstelle, Folie 12, da heißt es, Römer 15, Vers 14, ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, meine Brüder und Schwestern, dass auch ihr selber voll Güte seid. Erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Als Ermutigung, es ist möglich. Wir wollen uns bemühen, dass wir an Erkenntnis zunehmen und dass wir voller Güte und Freundlichkeit sind und dass wir die Ermahnung nicht scheuen. Amen.